So, heute möchten wir beginnen mit unserer neuen Predigtreihe. Und für diejenigen, die mich nicht kennen, mein Name ist Wayne. Ich leite hier so das Leitungsteam, das die Gemeinde leitet. Und wir freuen uns heute, dass wir die Gelegenheit haben, mit der Predigtreihe anzufangen. Und wir haben Hefte für alle. Wir möchten euch bitten, ja, ein Heft zu nehmen. Wir haben genug, ja, für alle Standorte, für alle Gottesdienste heute. So, das heißt, ja, bitte nicht den zwei nehmen. Wir haben vorausgemacht jetzt mit den Hauskreisleiter, Kleingruppenleiter, dass sie auch dann genug haben jetzt für ihre Kleingruppen, für die Arbeit in dieser Woche. So, bitte so eins nehmen und dann jetzt alles dann ja weitergeben, ja, und die Hefte werden wieder in die Hand genommen an der anderen Seite von eurer Reihen. So, nimm das jetzt und wenn wir das tun, so, lass uns das schnell machen, wir wollen weitermachen. Es wäre schön, einfach das zu verteilen. Nehmt jeder in die Hand. So, ich möchte euch auf unseren Blickpunkt hinweisen. Den hat ja Sven gerade angesagt. In diesem Blickpunkt gibt es ganz besondere Einzelheiten zu unserem Bauprojekt. Und es ist nämlich so, dass wir nicht jeden Sonntag etwas zu dem Bauprojekt sagen, aber du kannst alle neuen Infos im Blickpunkt in diesem Monat lesen. Und zwar gibt es auch ja ein sehr schönes Gespräch, Interview mit einigen auf der Baustelle. So, einer war auf der Baustelle und hat einen Artikel geschrieben. Das wird sich dann lohnen, das zu lesen. Auch in diesem Heft gibt es ein paar Bilder und ich möchte euch dann einladen, und zwar nicht nur einladen, sondern ermutigen, an unser Grundstück vorbeizufahren, einfach da reinbiegen und gucken, ja, wie die Nordfassade aussieht. Die neue Fenster kann man sehen. Es gibt auch dann einiges andere an der Fassade, die jetzt gemacht wird. So, die großen Folien werden jetzt langsam weggenommen und man kann ja wirklich sehen, wie schön das aussieht. So, ich möchte heute an alle, die auf der Baustelle gearbeitet haben in der letzten Zeit, von mir aus auch ein riesen Dankeschön dann aussprechen, die angestellt sind, die auch dann ja im Team sind dort. Von uns hier in der Gemeinde ein riesen Dankeschön an euch. Können wir einen Applaus geben? Ja, danke, danke. Und ich möchte auch heute sagen, dass ich dann total begeistert bin, ja, von unserem Team, dass hier an diesem Heft jeder zweite Monat arbeitet. Sie haben eine tolle Leistung gebracht und ich möchte das einfach ehren. Wirklich klasse. Das ist ein Heft. Es bringt uns einfach die einheitlichen Informationen, die wir in allen Standorten, in allen Gottesdiensten verteilen wollen. Das soll wirklich dann ausdrücken, dass wir, obwohl wir verschiedene Gottesdienste haben, dass wir eine Familie sind. Und dann komme ich ja zu diesem nächsten Heft. Und wir haben das angesagt die letzten paar Wochen, dass wir jetzt eine Predigtreihe heute anfangen und es geht um ganz anders. So, hier kommt das Begleitheft. Das ist etwas Schönes geworden. Ich möchte auch dann unser Mediateam bedanken, ja, und auch ja Dirk und die anderen, die dann Fragen geschrieben haben und so weiter. Hey, klasse gemacht. Vielen, vielen Dank an euch. So. Und jetzt möchte ich euch jetzt einen ganz großen Gefallen bitten und das ist, dass ihr bei dem ersten Blatt bleibt und nicht heute einfach jetzt weiter blättet. Das ist dann zwar alles sehr schön mit sehr vielen schönen Bildern, so vielleicht dann auf eine Sache hinweisen und zwar dann, wenn du nach hinten blättest, da gibt es dann ein Blatt für wichtige Gedanken und dann gibt es auch ein anderes Blatt und da steht: Ich habe folgende Entscheidungen getroffen. Und wir glauben als Leitung hier in der Gemeinde, dass der Monat Mai ein ganz wichtiger Monat in deinem Leben wird. Ich glaube, die Bergpredigt und der Inhalt von der Bergpredigt, es wird einfach dich schlicht und einfach umhauen. So soll es auch werden. Und da kannst du in deinem Blatt so wichtige Gedanken schreiben, vielleicht wichtige Gedanken von der Predigt heute. Und dann hast du auch den Platz für weitere Entscheidungen, die du getroffen hast in dieser Zeit. Und damit du dann nicht die Hälfte oder fast die Hälfte verpasst, wäre es ganz wichtig, dass du auch in der Woche in deine Kleingruppe gehst. Und wenn du keine Kleingruppe hast, dann such dich unbedingt heute eine Kleingruppe aus. Und wenn du sagst, wie soll ich das machen, dann gehst du nach dem Gottesdienst die Treppe hoch auf der linken Seite zu unserem Infopunkt und sie werden dich ja vermitteln und du kannst dann herausfinden, wo treffen sich die Kleingruppen, wer ist in welcher Kleingruppe, gibt es eine Kleingruppe, die ein Profil hat, die einfach zu mir passt oder in meiner Gegend sich trifft. Wir haben Kleingruppen, die überall in der Stadt hier dann sich treffen und du kannst einfach daran teilnehmen. Und dann kriegst du natürlich auch die weiteren 4 Themen mit, die wir in diesem Monat dann bereitgestellt haben. Die Hauskreisleiter sind informiert. Wir haben eine Schulung mit ihnen in dieser letzten Woche gemacht. So, jetzt zum ersten Thema und dazu ein kleiner Videoclip. Das Thema heißt, dir wird es gut gehen, wenn. Und hier kommt das Videoclip. So, unser Thema für heute heißt, dir wird es gut gehen, wenn. Wenn ich jetzt auf mein Leben zurückschaue, dann gab es dann immer wieder Momente, wo ich dachte, mir geht's richtig gut. Zum Beispiel zu meinem Hochzeitstag. Ein wunderbarer Tag und danach habe ich gedacht, so, ich bin im 7. Himmel. So schön ist das, was ich dann hier erlebe. Ein paar Jahre später, so kamen meine Kinder auf die Welt. Ich habe dann gedacht, wow, so wunderbar ist das. Mir geht es wirklich gut, wenn ich da Kinder bekomme. Dann habe ich mein Studium abgeschlossen. Mir geht es wirklich gut, so mit diesen Gefühlen, die ich hatte, als ich dann diesen Meilenstein in meinem Leben erreicht habe. Und meine Frage an dich ist heute, wie geht's oder wann geht's dir richtig gut? Hast du ein paar Dinge in deinem Kopf, wo du sagst, ja, das ist einfach etwas, wo es mir richtig gut gelaufen ist, wo ich sagen kann, ein Meilenstein. Zum Beispiel, du hast ein Haus gekauft. Du hast zum ersten Mal in deinem Leben ein neues Auto fahren können. Vielleicht hast du eine sexuelle Beziehung mit jemand gehabt. Du hast einfach gedacht, das war richtig gut. Vielleicht gibt es einen Moment in deinem Leben, wo andere Dinge stattgefunden haben, wo du sagst, so, das war eine richtig tolle Zeit, zum Beispiel eine Reise. Ich habe einfach einen Traum gehabt und ich habe das erfüllt. Ich kann jetzt ein Häkchen machen und sagen, abgehakt. Mir geht's richtig gut, weil ich das geschafft habe. Aber wenn wir diese Predigt anschauen, und heute geht es um die sogenannte Seligpreisungen, wenn du kein Christ bist, ist das für dich ein völlig fremdes Wort. Und das heißt einfach ein Moment, wo Gott einfach Segen bringt, wenn du in deinem Herzen eine bestimmte Haltung hast. So, das ist eine Seligpreisung. Und wenn du heute einfach hier bist und du sagst, so, was ist das überhaupt? So, die Bibel sagt, dass Gott eine ganz, ganz andere Idee hat von den Momenten oder von den Dingen, wo es uns dann richtig gut geht. Richtig gut in seinem Denken ist was anderes. Das schließt nicht alles aus, was ich dann vorher gesagt habe. Sexuelle Beziehung natürlich innerhalb einer Ehe. Aber einfach die anderen Dinge, so Gott ist auch dafür, aber was er uns dann sagt, ist, dass ich schaue nicht auf das Äußerliche, ich schaue nicht auf die Dinge, die dann äußerlich sind, sondern ich schaue auch auf das Herzen. Schau einfach auf dein Herz und das ist mir ganz, ganz wichtig. Die Frage für uns heute ist ja, mit welcher Herzenseinstellung bin ich unterwegs mit meinem christlichen Leben? Und in dieser Predigt hat Jesus einfach eine radikale Liste oder eine Liste, könnte man schon sagen, jetzt von Dingen, die wir umsetzen sollen, damit wir ganz anders leben. Und er hat einfach in dieser Predigt seine Idee gegeben von, wie können wir leben, damit wir wirklich nach Gottes Vorstellungen leben können. Und heute geht es um diese Seligpreisungen. Und wenn ich das anschaue, das sind 8 davon, da könnte man schon sagen, ja, dass Jesus hier eine Counterculture, so eine Gegenkultur eingeleitet hat. Und so ist es wirklich. Und ich möchte euch dann vorlesen hier, Gegenkultur, was bedeutet das? was bedeutet das jetzt, ein Christ zu sein? Was halten wir fest, was wirklich anders ist als in unserer Gesellschaft? Eine Gegenkultur beschreibt eine bestimmte, längerfristig gesellschaftswirksame Untergruppe einer gegebenen Kultur. Im Gegensatz zu einer Subkultur wird eine Gegenkultur das Infragestellen von primären Werten und Normen der Mehrheitskultur verstanden. So eine Subkultur ist einfach eine andere Kultur, die einfach mit der Strömung mitgeht. Wenn wir diese Predigt anschauen, angefangen von heute, dann wirst du auch ja merken, was Jesus eigentlich im Kopf hat, was er eigentlich an dem Herzen hat, war, dass wir eine Gegenkultur darstellen. Dass wir wirklich jetzt eine ganz andere Mentalität haben, eine ganz andere Einstellung haben zum Leben, eine ganz andere Einstellung haben ja zueinander und natürlich ja aus diesem dann eine Herausforderung werden können für unsere Gesellschaft. Und nicht, dass er vorgeschlagen hätte jetzt, dass wir rebellisch sind, ganz im Gegenteil. Dass wir aber so für die Obrigkeit beten, aber dass wir für unsere Werte auch stehen. Das heißt, eine Gegenkultur. Und manche dieser Werte sind völlig anders, als was die Menschen in unserer Gesellschaft wirklich dann festhalten. So, lass uns das anschauen, dieser Text, den wir heute haben. So, Matthäus 5, Vers 1 bis 12. Als er aber das Volk sah, ging er auf einen Berg und er setzte sich und seine Jünger traten zu ihm. Und er tat seinen Mund auf, lehrte sie und sprach: Selig sind, die da geistlich arm sind, denn ihre ist das Himmelreich. Selig sind, die da Leid tragen, denn sie sollen getröstet werden. Selig sind die Sanftmütigen, denn sie werden das Erdreich besitzen. Selig sind, die da hungert und dürstet nach der Gerechtigkeit, denn sie sollen satt werden. Selig sind die Barmherzigen, denn sie werden Barmherzigkeit erlangen. Selig sind die reinen Herzen sind, denn sie werden Gott anschauen. Selig sind die Friedenstiften, denn sie werden Gottes Kinder heißen. Selig sind, die um der Gerechtigkeit willen verfolgt werden, denn ihre ist das Himmelreich. Selig seid ihr, wenn euch die Menschen um meinetwillen schmähen und verfolgen und allerlei Böses gegen euch reden und dabei lügen. Seid fröhlich und jubelt, es wird euch im Himmel reichlich belohnt werden, denn ebenso haben sie verfolgt die Propheten, die vor euch gewesen sind. Und das ist ein Zitat aus Lutherbibel 2017. Und was Jesus hier eingeführt hat, eingeleitet hat, ist eine Herausforderung an uns, jede von uns. So meine diese Klimmzüge, so die man in diesem Video gesehen hat. So manchmal, als ich dann in der Vorbereitung die gelesen habe, habe ich gedacht, hey, das ist genau, was es ist. Aber es ist trotzdem für uns so, dass wir von einer ganz anderen Position, einer ganz anderen Stellung dann ihm dienen können. Wir stehen in Gerechtigkeit vor ihm. Das heißt so ganz am Anfang, bevor ich überhaupt etwas zu diesen Verse dann sage, müsste man wissen, dass wir dann ganz fest im Glauben wirklich gerecht vor ihm sind. Und auch wenn wir und alle, jede von uns wird an diesen Versen irgendwann jetzt Verfehlungen leben oder versagen und so weiter, aber wir stehen einfach ganz fest in unserem Glaube als erstes. Er hat uns die Gabe der Gerechtigkeit geschenkt. Jeder von uns. Das heißt, das ist überhaupt kein Versuch von Jesus, uns zu sagen, ja, arbeitet darauf hin, dass ihr heilig genug seid für den Himmel. Ganz im Gegenteil. Wir fangen an, indem wir zu Jesus kommen, dass er uns gerecht gemacht hat. Und diese Seligpreisungen, sie sind wirklich eine Liste, die uns Jesus Maßstäbe der Heiligkeit und der Heiligung bekannt machen. Wie tickt er? Wie denkt er zur Heiligkeit? Und darum geht es heute. Und so können wir heute einige Dinge dazu sagen. So, er hat im Grunde genommen gesagt, wenn wir gute Früchte haben möchten, wenn ein Baum jetzt gute Früchte geben soll, dann soll der Baum heil sein im Inneren. Und was er gesagt hat, ist ja, erstens, wir kommen zu ihm, er macht uns gerecht. Wir freuen uns über diese Gerechtigkeit als Geschenk. Und als Folge dessen sagen wir, und weil wir den Heiligen Geist in uns haben, bringen wir die Früchte des Reiches Gottes. Und es soll nicht so schwer sein, weil wir haben eine neue Natur. So, diese neue Natur führt automatisch dazu, dass wir andere Sehnsüchte haben, dass wir Hunger haben, dass wir Durst haben für andere Dinge. Selig heißt gesegnet von Gott. Und es ist mehr als glücklich, wenn es hier steht, so selig seid ihr, wenn. Es ist nicht nur ein Gefühl, das kommt und geht. Seligpreis ist einfach eine längerfristige Sache, etwas, was in unser Leben wirklich dann greift, wo wir über eine längere Zeit merken, dass, weil wir das Fest haben, kommt ein Segen. Und wir werden merken in diese Seligpreisungen, in diesen Bibelversen, dass zum Schluss kommt immer diese Segnung, die aus dieser Haltung kommt. Und es hat nicht nur eine Wirkung für das Leben hier, sondern es hat auch eine Wirkung für das Leben danach. Und es hat, jeder Vers hat eine Auswirkung für das Leben mit Jesus im Himmel. Und dort an der Stelle wird es dann vollendet. Und das ist natürlich eine ermutigende Sache für jede von uns. Natürlich stehen diese Seligpreisungen auch nicht getrennt von unserem Glauben. So, die stehen einfach als eine Liste, die unsere Herzenshaltung beschreiben sollen, aber sie sind nicht nur alles, was wir im Glauben haben. Im Glauben gibt es dann viel, viel mehr. Sie stehen auch nicht getrennt voneinander. Das heißt, wenn du jetzt barmherzig bist, dann wirst du dann so Barmherzigkeit erleben. Und oder wenn du was anderes tust, wenn du jetzt rein im Herzen bist, dann wirst du ein Kind Gottes sein. Die stehen einfach zusammen. Man muss sie dann als Gesamtpaket sehen. Sie stehen in Zusammenhang miteinander und beschreiben eine Herzenshaltung. Darum geht es heute. Fangen immer jetzt mit einem Glückwunsch an, gehen ja weiter zu die Ursache des Glückwunsches oder diese Segnung und dann zum Schluss ja zu der Verheißung. Was ist es, was diese Haltung dann hervorbringt in unser Leben. So, lass uns dann beginnen. Und wir kommen ja zum Ersten. Ihr habt dann das Heft, ihr könnt ein paar Dinge dann schreiben. Wir gehen diese acht Verse durch, eins nach dem anderen. Und wenn bei dir jetzt ein Gedanke im Herzen kommt, schreib es einfach auf. Oder wenn es ganz wichtig für dich, dann schreib es dann auf dem Blatt hinten und nimm es dann mit. Du kannst es in dieser Woche dann überlegen und überlegen, ja, wie kann mein Leben denn anders aussehen? Nummer 1, wir lesen ja Vers 3, da steht, selig sind, die geistlich arm sind, denn ihre ist das Himmelreich. In manchen Bibelübersetzungen steht nur das Wort arm. Und das hat ja dazu geführt, auch im Englischen, zu vielen Fehlverständnissen von diesem Bibelstelle. Zum Beispiel, dass man sagt, so, wenn du wirklich dann gesegnet bist, wenn du wirklich dann geistig werden möchtest, dann ist es sehr wichtig, dass du sehr arm bist. Das ist nicht, was dieser Bibelvers sagt. So, die Bibel hat übrigens ja überhaupt nichts dagegen, dass es Menschen gibt, die viel Geld haben. Es geht darum jetzt, welche Haltung habe ich zu meinem Geld? Bist du ein Geldliebhabender? Oder nützt du Geld in deinem Leben als Werkzeug für das Reich Gottes? Das sind völlig zwei verschiedene Dinge. Und hier steht, und es geht übrigens nicht darum, dass man, wenn man das hier liest, dann kann man denken, geistig arm, vielleicht heißt das, ich gehe einfach durch die Gegend und ich bin total mutlos und ich bin depressiv, introvertiert, faul und so weiter. So, darum geht es hier nicht. Ja? Es geht nur schlicht und darum, dass diese Menschen, wovon er dann hier redet, das sind wir, wenn wir Christen sind. Für uns heißt das, dass wir in unser Herzen erkennen, dass ohne ihn wir wirklich nichts sind. Ohne ihn sind wir geistlich arm. Dass wir erkennen, dass unsere ganze Gerechtigkeit, alles unser, das gute Tun, das wir im Leben ja verbringen können oder vorbringen können, das ist nichts im Vergleich zu dem, was wir hätten gebraucht, um in den Himmel zu kommen. Wir sind geistig arm. Wir brauchen Jesus Christus. Ich brauche ihn genauso viel, wie du ihn dann auch brauchst. Es geht nur ein Weg in den Himmel und das ist durch Jesus Christus. Und deswegen gibt es keinen Platz für uns, dass wir im Herzen dann Stolz haben, dass wir denken, so, schau mir einfach alles, was ich geschafft habe im Leben. Schau einfach, ja, wie ich mein Leben führe. Schau, welche Dienste ich in der Gemeinde habe. Darum geht es gar nicht. Es geht darum, dass wir erkennen, und es ist gut, dass es an der ersten Stelle hier ist, wir kennen, ohne Jesus ist das, was wir hier zu tun haben, wirklich gar nicht möglich. Ohne ihn können wir einfach gar nicht anfangen. Und wir müssen es aber erkennen und nicht denken, dass wir darauf hinarbeiten können. Wir werden einfach das Ziel definitiv verfehlen. Wir sind, in Offenbarung 3 steht, du sprichst und du sagst, du bist reich und du brauchst nichts und erkennst nicht, dass du elend und erbärmlich bist. So, das steht in der Bibel. Das heißt für uns, erstens zu ihm ankommen mit einem demütigen Herzen. Vers Nummer 4, folgendes. Selig sind, die da Leid tragen, denn sie sollen getröstet werden. Und das heißt nicht, was manche denken, dass ich dann durch das Leben gehen soll und dass ich die ganze Zeit traurig sein muss, damit ich dann gesegnet werde. Darum geht es nicht. Worum es hier geht, ist nicht, dass ich dann Traurigkeit habe, weil es irgendwelche Umstand in meinem Leben gibt. So, mein Fahrrad wurde jetzt gestern geklaut. Jetzt bin ich dann traurig. Dann nicht ich, sondern wenn du das sagst heute. Oder ich habe einfach die Prüfung nicht bestanden. Jetzt bin ich dann traurig. So, diese Art von Traurigkeit, so hier, darum geht es nicht. So, hier, was hier einfach gemeint ist, ist nicht verlorene Besitz oder eine falsche Handlung, sondern hier geht es um, dass unsere geistliche Armut uns traurig machen soll. Dass wir sagen, Herr, so meine Beziehung mit dir, eigentlich ja das Feuer und die Liebe in meinem Herzen, so ist es nicht ja, wie es sein soll. So, und dieses Leid, das ich in mir dann trage, das ist das, was mich dann traurig macht. Und ich merke, dass ich einfach an dieser Stelle einen Verlust erleide, weil das so ist. Es hat jetzt mit Buße zu tun auf unserer Seite, dass wir nicht so die heiligen Maßstäbe erfüllen können, die ihn eigentlich dann glücklich machen würde. Darum geht es an dieser Stelle. Wie sieht es in deinem Herzen aus? Bist du traurig heute? Überhaupt traurig, dass du nicht ja diese Maßstäbe erfüllst? Oder sagst du, kann ich eh nicht erfüllen? Vergiss das. Welche Haltung hast du wirklich in deinem Herzen heute? Weil ab und zu merke ich ja so, man kann einfach das lesen, aber es geht nicht ins Herz. Man hat es im Kopf, aber es geht nichts ins Herz. Und ich glaube, dass Gott von uns als Gemeinde möchte, dass wir wirklich an dieser Stelle so einen Fortschritt machen, dass unsere Beziehung zu ihm sensibler wird, dass wir wirklich traurig sind, wenn wir wissen, dass wir sein Herz dann traurig gemacht haben. Dieses, ich traue, weil Herr, ich habe Leid in meinem Herzen. Und er sagt uns hier, ich werde euch segnen, ich werde euch dann trösten, wenn ihr mit dieser Haltung zu mir kommt. So in Jakobus 4 steht, demütigt euch vom Herrn, so wird er euch erhöhen. So demütigen, nicht leichtsinnig mit deiner Sünde umgehen, sondern im Herzen demütig sein, das ist das, was dich weiterbringt und er wird dich erhöhen, er wird dir Freudenöl geben, er wird dich einfach trösten, wenn du zu ihm mit dieser Haltung kommst. Das ist ja, was diese Bibelstelle bedeutet. Dann drittens, Vers Nummer 5. Selig sind die Sanftmütigen, denn sie werden das Erdreich besitzen. Was könnte das bedeuten für uns? Nicht, dass es heißt, dass wir hier Kompromisse eingehen, dass wir einfach sanft werden, dass wir weich werden, dass wir überhaupt keine Meinung zu irgendwelche Sache haben, dass wir einfach das zulassen, dass alles an uns vorbeigeht und alle mit uns machen können, was sie wollen. So, das ist ja nicht, was hier gemeint ist, sondern Sanftmut. Und sanftmutig an dieser Stelle heißt, dass wir in unser Herzen demütig sind. Und dieses Demut statt Stolz, ja, ist wirklich ein roter Faden, der kann man durch diese 80er Bibelverse hindurchziehen. Es ist einfach so, weil er möchte, dass wir im Herzen so demütig sind. Und diese Sensibilität, ich erlaube, Herr, dass du in meinem Leben was sagst. So, ich möchte, Herr, dass du dich über mich freust, darum geht's. Ich möchte, dass diese Sanftmut und diese Demut in meinem Herzen da ist. Ich möchte einfach feiern, das, was du mir gegeben hast, aber auf der anderen Seite nicht stolz sein. Ich meine, wir haben ja einen großen Raum hier mit vielen Menschen. Du hast ja besondere Gaben von Gott bekommen. Vielleicht bist du musikalisch begabt. Vielleicht bist du ein begabter Geschäftsmann. Vielleicht bist du begabt zu reden oder du bist begabt in einem anderen Bereich. Ja, aber die Bibel sagt uns, dass wir diese Gaben von ihm bekommen haben. Die Leute, die reichen, sie haben jetzt von ihm die Gabe bekommen, das zu tun. Die gute Sportler sind, Gott hat dir diese Gabe gegeben. Und dann steht ganz klar in der Bibel, ja, wie können wir stolz sein auf das, was wir als Geschenk von ihm bekommen haben? Ich meine, manche Dinge, die in meinem Leben mir leicht fallen, sind einfach Gaben vom Herrn. So, meine Frau sagt mir, ich weiß nicht, wie du das machst. Aber es gibt Dinge in ihr Leben, wo ich sage, ich weiß nicht, wie sie das denn macht. Wirklich. Das sind Gaben, die von ihm kommen. In diesem Moment, dass wir sagen, Herr, alles kommt von dir. Danke, dass du mir das in die Hand gegeben hast. Ich denke, das ist, was hier gemeint ist. Es macht uns sanft im Herzen. Und die Verheißung für uns, sie werden das Erdreich besitzen. Alle, die demütig und sanft im Herzen sind. Du kannst es in 1. Korinther 4, Vers 7 lesen. Was hast du, was du nicht von ihm bekommen hast? Nächster Bibelvers, Vers 6. Selig sind die, die da hungert und dürstet nach der Gerechtigkeit, denn sie sollen satt werden. Ich weiß nicht, ob du einen richtig hungrigen Mensch in deinem Leben gesehen hast. Ich bin in Südafrika aufgewachsen, wo wir herkommen. Und bei manchen Missionseinsätzen im eigenen Land damals, aber auch in Afrika, Zentralafrika, so hat man das Leid gesehen von einer Person, die wirklich dann hungrig ist oder eine Person, die wirklich dann durstet nach Wasser. Und wenn du kommst und du hast jetzt eine LKW und du hast einfach da hinten drauf oder so, hast du Hilfsgüter oder du hast Wasser, dann merkst du einfach, wie die Menschen einfach drauf, die einfach dann ist, dass Unruhe kommt, weil sie wollen wirklich an die Güte kommen. Das ist ja ganz normal, weil sie hungrig und durstig sind. Aber wir in unserer Welt, sind wir das geistlich? Sind wir wirklich das geistlich? Bist du in deinem Herzen, kannst du heute sagen, ja, so ich hungere und ich durste nach mehr von Gott. In so einer Art und Weise, dass ich dann alles geben würde für das, was ich dann erreichen könnte. Ich würde alles geben, damit ich ja Gott wirklich an sein Herz komme. Und ich denke, dass wir manchmal unterwegs sind als Christen und wir suchen dann verschiedene Erfahrungen. So, diese Erfahrungen, die nächste Erfahrungen, was könnte ich dann erleben? Aber ich denke, dass Gott wirklich uns zu uns ruft, in unsere Gemeinde, hier in unsere Stadt, hier in unserem Land. Er ruft zu uns und er sagt, suche einfach mein Herz, suche einfach mit allem, was ihr seid, komme einfach in meine Gegenwart, suche das, was ich will. Ich möchte, dass ihr hungrig seid, dass ihr durstig seid und ich werde diese Drang in deinem Leben stillen. Du wirst dann satt werden. Tust du wirklich alles? So, in meinem Leben war es so, dass ich dann irgendwann einen Wechsel gemacht habe, jetzt von aus dem Berufsleben in den vorzeitigen Dienst. Ich war damals 31 Jahre alt. So habe ich einen so Berufsplan vor mir, auch in der Firma, und habe dann verschiedene Optionen gehabt, aber ich kam einfach zu dieser Kreuzung in meinem Leben, wo ich wusste, Ich wusste, ich könnte einfach das weitermachen, aber ich habe auf der einen Seite so Gottes Wille für mich, so wirklich dann klar und eindeutig hat es mir dann klar gemacht, dass ich dann vor einer Entscheidung stehe. Entweder Plan A, so dann erlebe ich alles, was er will und alles, was er für mich dann vorbereitet hat. Oder ich kann Plan B gehen, so gesegnet irgendwann in den Himmel kommen, das ist in Ordnung. Und ich stand ja einfach vor dieser Entscheidung und ich weiß, dass diese Herrlichkeit Gottes, dieses ihn erleben, wie ich dann mit Hunger und mit Durst in meinem Herzen einfach zu erleben, was er dann für gewaltige und wunderbare Dinge jetzt planen könnte, die ist einfach in meinem Herzen viel größer geworden als alles andere, was ich im Leben dann hatte. Und ich denke, wenn wir das erleben, wenn dieser Hunger und dieser Durst in uns so riesig wird, und der Heilige Geist kann das in uns anfachen. Und ich möchte danach diese Predigt vor uns beten, dass er das tut. Dann ist es so, dass wir wirklich dann in der Lage sind, ganz anders zu leben. Dann stellen wir da wirklich eine Gegenkultur, die unschlagbar ist. Und das ist ja, was er von uns will. Nummer 7, oder ja, Vers 7. Selig sind die Barmherzigen, denn sie werden Barmherzigkeit erlangen. Barmherzig sein ist wie Gott sein. Seine erste diese Emotion, er ist uns barmherzig gewesen. Er hat einfach gehandelt. Handelst du, wenn du Not siehst? Oder sagst ja, das gehört einfach zu jemand anders, ist die Aufgabe jemand anders. So, Barmherzigkeit, Gottes Barmherzigkeit ist barmherzig sehen und auch dann umsetzen, in eine Handlung dann rübergehen. Und Lukas 6, 36, da steht, sei barmherzig, wie dein Vater barmherzig ist. Wenn du barmherzig bist, ist die Verheißung hier, dann wirst du auch ja Barmherzigkeit erlangen, du wirst es erfahren. Vers 8, selig sind die reinen Herzen sind, denn sie werden Gott schauen. So, Betonung ist ja wieder auf das Herz, was auch dann ein roter Faden ist durch diese Seligpreisung. Es geht nicht um das, was äußerlich ist, es geht einfach um das, was in deinem Herzen ist. Mit Herz wird hier auch dein Verstand gemeint, nicht nur Gegenteil von Kopf, sondern wie man denkt, wie man wirklich denkt. In Sprüche 23, das steht ja, wie ein Mensch in seine Seele denkt, so ist er. Das heißt auch jetzt in deinem Denken, Seele, Verstand, Emotionen. Das ist ja, was hier angesprochen ist. Das ist dein Herz, das Zentrum deiner Persönlichkeit. Und in dieser Stelle hier steht es einfach so, denn sie werden jetzt Gott schauen. Wenn wir reinen Herzen sind, wir werden Gott schauen. Hast du Lust drauf, dass du auf Gott schauen möchtest? Hast du wirklich in deinem Herzen ja so diese Reinheit, diese Herrlichkeit, das, was er ist, dass wir das erleben dürfen? Er lädt dich ein und sagt, ja, komme und sei du jetzt dabei. Ich erlebe ab und zu jetzt Christen, die mit mir reden, auch ab und zu in einem Seelsorgegespräch, wo ich dann merke, dass sie die Sünde in ihrem Leben jetzt gelassen haben, das ist eine Sache. Und sie haben das bewusst gemacht und sagen, ja, das ist in Ordnung, aber im Herzen sehen sie ab und zu irgendwie danach, so wieder einfach die Sünde aufzugreifen, weil die Sünde spricht einfach an. Das ja wieder zu tun, das wäre nicht schlecht. Und hast du nicht nur die Sünde verlassen, sondern hast du auch in deinem Herzen, das ist wirklich, wirklich, das ist ja, was ein Gräuel ist vor Gott. Oder ist etwas, wo du sagst im Herzen, ja, ich bin Christ geworden, eigentlich musste ich das aufgeben, eigentlich schade, hätte ich ja gerne jetzt weitergemacht, aber darf ich nicht mehr. Was denkst du wirklich in deinem Herzen? Wenn sie sündigen, ist es ihnen nicht egal, es tut weh. Das ist die Gruppe von Leuten, die er dann hier anspricht. Womit beschäftigt dich dein Herz, wenn du einfach im Leerlauf bist? Wenn du jetzt gerade nicht mit irgendwas beschäftigt bist, vielleicht machst du, bist am Fahrrad irgendwo unterwegs oder sitzt in der Straßenbahn und hast dann 30 Minuten ja, bist du auf Arbeit. Womit beschäftigst du in deinem Herzen? Ja, so, ich würde ganz gerne ab und zu wirklich ein kleines Aufnahmegerät bei euch in der Gemeinde hier dann ja draufkleben. so ein kleines Sendegerät und wir können in der Gemeindebüro einfach gucken, hey, schau einfach so diese Leute in unserer Gemeinde, was sie alles machen, was sie denken, was sie gerade jetzt beschäftigt. Das wäre natürlich jetzt eine interessante Geschichte, oder? Würde uns dann sehr, sehr viel Angst eintreiben. Ja, ich meine, weil wir wissen ja, dass die schlechten Gedanken einfach da sind, immer wieder da sind. Und er lädt uns ein und sagt, Herr, wen liebst du wirklich? Bin ich wirklich ja Nummer eins in deinem Leben? Radikal mit deiner Sünde umgehen. Wenn du Hilfe brauchst, rede mit anderen Menschen. Die Bibel sagt, Augen auf ihn gerichtet, so kein Fokus auf irgendwelche andere Sachen, nur Fokus auf ihn und er wird dir eine Hilfe sein. So die Zeiten, wo wir zusammen sind, wenn wir zusammen sind und wir in Gottes Gegenwart kommen, alle zusammen, wo wir eine Lobpreiszeit erleben können, die wir zu Hause nicht erleben können, in dem Maß, weil wir alleine sind. Weil natürlich hört man die Musik an und so weiter, aber Gott tut was Besonderes, wenn immer wir zusammenkommen. Einfach in eine Versammlung hier oder in der Kleingruppe in der Woche. Und in diesen Momenten, wo wir zusammenkommen, sollen wir in diese Gegenwart Gottes dann einladen und sagen, Herr, wir brauchen die Gegenwart des Heiligen Geistes. Fang an deine Kleingruppe an diese Woche und sage, Herr, wir brauchen die Gegenwart des Heiligen Geistes. Wir laden dich einfach ein, dass du hier bist. Wir brauchen dich. Wir brauchen dich. So in seine Gegenwart, wenn wir das schmecken, das ist das, was uns zieht, das ist, was uns hilft, damit wir die Sünde in unserem Leben so freiwillig und mit großer Freude lassen können. Vers Nummer 9. Selig sind die Frieden stiften, denn sie werden Gottes Kinder heißen. Er sagt nicht, gesegnet sind die nie Dinge ansprechen und niemals Gespräche finden, die niemals irgendwas dann konfrontieren. Darum geht es nicht. Wir haben immer wieder diese Momente, wo wir etwas dann ansprechen müssen. Eine wichtige Bibelstelle für uns kommt aus Römer 12, 18 und da steht, ist es möglich, so viel an euch liegt, so haltet mit allen Menschen Frieden. Ist es möglich, so viel an euch liegt, so haltet mit allen Menschen Frieden. Das heißt ja, wenn es möglich ist, wenn ich nicht ja meine Werte jetzt komprimieren müssen, wenn ich einfach nicht eine andere Wahrheit oder eine Wahrheit, die ich dann festhalte, aufgeben muss. Wenn ich das nicht machen muss, so dann ist Frieden dran. Aber ich halte einfach so diese Wahrheit fest oder ich halte so meine Heiligkeit fest. Ich schließe nicht Frieden mit meinen Freunden, die etwas ja Dummes machen wollen, wo ich ganz genau weiß, dass Gott dagegen ist. Ich schließe einfach Frieden mit ihnen, weil ich das tun möchte. Darum geht es nicht. Insoweit das möglich ist und soweit an euch liegt, haltet mit den Menschen Frieden. Das sind Friedenstifter, sind die Menschen, die Streit im Leib Christi entfernen, Versöhnung herbeiführen und einfach in diesen Art von Lebensstil dann leben. Und das Letzte heute, so Vers 10, 11 und 12, da geht es, selig sind, die um der Gerechtigkeit willen verfolgt werden, denn ihre ist das Himmelreich. Selig seid ihr, wenn euch die Menschen um meinetwillen schmähen und verfolgen und allerlei Böses gegen euch reden und dabei lügen. Seid völlig und jubelt, es wird euch im Himmel reichlich belohnt werden, denn ebenso haben sie verfolgt, die Propheten, die vor euch gewesen sind. So ein paar schließende Kommentare, vielleicht kann die Band auf die Bühne kommen. So Christsein bedeutet nicht, dass wir befreit werden jetzt von Leiden. Es bedeutet nicht, dass wir für unser Leben dann niemals jetzt Widerstand bekommen. Das bedeutet nicht, dass in dem Moment, wo wir Christen geworden sind, dass alles wieder gut ist. Was es bedeutet, ist, dass wir auch jetzt für das, wofür wir stehen, auch manchmal Schläge bekommen. Dass wir verfolgt werden, nicht vielleicht ins Gefängnis geschmissen und abgeschlossen, sondern dass wir aber ein schlechtes Wort hören. Oder dass wir gemobbt werden im Büro. Oder dass wir wissen, dass die Menschen gegen uns reden. Oder irgendwas in der Art. Ausgeschlossen von irgendwelcher Party auf der Uni, weil wir für das stehen, was anders ist, was die anderen sind. Das sind alle Dinge, die mit Verfolgung im Zusammenhang stehen. Leiden ist nicht Und Gott führt das nicht ein, weil er mit uns unzufrieden ist. Es ist einfach, wenn wir leben wie Jesus, dann müssen wir auch erwarten, dass wir auch Erfahrungen machen jetzt wie er. Und er wurde jetzt von den Menschen auch abgelehnt. Und wenn wir natürlich jetzt eine Gegenkultur dann jetzt etablieren wollen und eigentlich das ist das, was wir wirklich sind, so für unsere Obrigkeit, so Menschen, die wirklich dann lieber verteilen, so ausgeben geben wollen, aber trotzdem jetzt anders, dann können wir nicht erwarten, dass wir überhaupt keinen Widerstand haben im Leben. So, das ist einfach, wie die Dinge sind. Und dann möchte ich euch ermutigen, dass in allen diesen Bibelversen es geht darum, dass wir belohnt werden. Und nicht nur in dieser Erde, sondern dass wir belohnt werden in dem, was danach kommt. Und das freut mich. Ja, in all diesen Dingen, wenn ich dann ja barmherzig bin gegenüber jemand, ich habe einfach so seine Bestimmung in meiner Hand. Vielleicht ist er ein Feind von mir, aber ich gebe ihm frei. So, das freudet von mir etwas, aber auf der anderen Seite ist das etwas, wo ich ganz genau weiß, so meine Belohnung ist im Himmel. Der Herr sieht alle diese Dinge und der Herr wird mich an dieser Stelle helfen und seinen Segen aussprechen. In deinem Heft findest du jetzt einige Fragen heute. So, welche Erwartung hast du an das Leben, das dich glücklich macht? Ja, das ist ein Ist-Zustand. Vielleicht jetzt, was erlebst du, was hast du und so weiter. So, zweitens, so, wie kannst du dein Leben praktisch so gestalten, dass du im Alltag Freude an deiner Beziehung mit Gott unabhängig von äußeren Umständen erlebst? Ja, wie kann ich? Das ist eine schwierige Frage. Wie kann ich dann ja diese Freude an meiner Beziehung mit Gott haben, unabhängig von Umständen? Und dann, welche der 8 Segnungen fordern dich heraus, praktisch im Alltag deinen Lebensstil zu ändern? So, vielleicht kannst du sagen, okay, diese ist meine Herausforderung. Vielleicht bist du jener, eine Person, der im Gegenteil zu Frieden, hast du Konflikt, oft ja Konflikt in deinem Leben gestiftet. Und du sagst, ich möchte wirklich ein Friedensstifter sein. Oder ich bin ja kaltherzig und ich möchte Barmherzigkeit in meinem Leben üben. Nimm einfach diese Verse heute, lese deine Bibel diese Woche und frag Gott, ja, an welcher Stelle möchtest du, dass ich am meisten dann weiterkomme? Und ich habe eine kleine Frage dazu und das wäre, wie wirst du es denn tun? Wie wirst du es praktisch tun? Wie wirst du es praktisch umsetzen? Wenn es bedeutet, barmherzig sein, wenn es bedeutet, Friedensstifter sein, wenn es bedeutet, ein reines Herz haben, wie werde ich das praktisch umsetzen? So, lass uns aufstehen. Ich denke, dass wir einfach einen Moment innehalten sollen und sagen sollen, Herr, wow, ich brauche deine Hilfe. Ich weiß, ich brauche seine Hilfe. So, wenn wir das hören, dann sind wir geistig arm. Wir brauchen Jesus Christus mehr als je zuvor. Und das Gute ist, dass er uns nicht alleine lässt. Er gibt uns eine Hoffnung. Er sagt dann, ich bin bei dir, ich gebe dir die Hoffnung, dass ich dann dir helfe, an dieser Stelle so zu leben. Und das Wunderbare ist, dass auch wenn du gesündigt hast, das heißt, wenn du einfach ja, das Gute, was Gott mit dir vorhatte, verfehlt hast, wenn du weißt, dass Herr was anderes mit dir vorhatte und du hast dann Dinge gemacht, wo du weißt, du hast ihm nicht glücklich gemacht an dieser Stelle, er vergibt dir deine Sünde. Er gibt uns einen neuen Start. Es ist nur möglich, wenn der Heilige Geist in deinem Herzen ist. Du baust deinen Namen auf irgendwelche Register, eine Kirche irgendwo, das wird dir überhaupt nicht helfen. Das heißt, das hat überhaupt jetzt keine Bedeutung, ob du denn wirklich dann im Reich Gottes bist oder nicht. So was wirklich Bedeutung hat, ist, wohnt der Heilige Geist in dir? Hast du einen Moment in deinem Leben gehabt, wo du wirklich gesagt hast, Jesus Christus, ich lade dich in mein Leben ein? Und ich möchte kurz Gelegenheit geben, wenn du möchtest, lade ihm einfach in dein Herz ein. Wenn du auf der Suche bist heute, sag einfach, Jesus Christus, ich vertraue dir, dass du einfach so meine Sünden vergibst. Danke, dass du meine Strafe auf dich genommen hast. Danke, dass du auferstanden bist, dass du mir eine Hoffnung gibst für die Zukunft. Und lade ihm in dein Herz ein und sage, Herr, heute möchte ich mich umkehren, ich möchte ganz anders leben. Herr, wir stehen vor dir und wir sind einfach, wir erkennen an, wir brauchen deine Hilfe. Aber Herr, du verschwindest nicht. Du bist hier ganz nah bei uns und du hilfst uns. Ja, Herr. Danke, Herr. Danke, Herr. Du bist unsere Hilfe. So, heute früh habe ich ein Bild gehabt, fast wie ein kleiner Videoclip. Und ich habe jemanden gesehen, der hat ein Haus. Und als er dann Christ wurde, hat er einfach die Fenster aufgemacht, aber hat nicht dann, vorher hat es ja wirklich gestunken. Als er Christ wurde, hat er einfach diese Fenster aufgemacht, aber das, was gestunken hat, hat er nicht ausgeräumt. Und immer wieder kommt dieser Geruch wieder. Und die Herausforderung an dich ist heute jetzt wirklich an diese Wurzel zu gehen, wirklich an diesen Punkt zu gehen, zu sagen, okay, ich möchte an dieser Stelle wirklich dann Schluss machen. Und mein Gebet heute ist, dass er dir die Kraft gibt, eine Entscheidung zu treffen, die wirklich für den Rest deines Lebens Kraft und Bedeutung hat. Ja. Wenn du etwas in deinem Leben zu tun hast, lass uns unsere Augen schließen, wenn du etwas in deinem Leben zu tun hast, wo du sagst, ich weiß, was ich tun muss. Einfach hier vor Gott, kannst einfach deine Hand heben, einfach heben, eine Hand sagen, vielleicht hilft dir einige hier. Ja, einige hier, du hast den ganzen Raum hier. Du siehst einfach her, was wir zu tun haben. Herr, manchmal hilft es uns, dass wir einfach reagieren. Blut, wir bitten um deine Kraft, deine Hilfe. Ich danke dir für dein Blut, das uns reinigt von jeder Sünde. Und Herr, ich bete heute, dass wir freigesetzt werden. Danke, dass wir das alles zu dir bringen können. Danke, Herr, dass wir frei sind durch die Wirkung deiner Kraft in uns. Du setzt uns frei von jeder Sache, die uns bindet. Und Herr, wir schauen nach vorne. Wir danken dir, dass du mit uns bist. Herr, du wirst uns deine Hilfe geben. Ich bete für uns als Gruppe, als Gemeinde, so die Gesamtgemeinde, so alle Standorte, alle Menschen, die Teil sind dieser Gemeinde. Ich bete heute, Herr, dass wir eine Gemeinde sind, die wirklich dann heilig lebt, die dich ehrt in allem, was wir tun. Dass wir diesen Weg mit dir gehen und dass wir eine wunderbare christliche Kultur hier dann erleben, genau wie es im Neuen Testament ist, Herr. Wir preisen dich.